manchmal ist Alkohol dann eben auch oft eine Lösung eines Problems oder einer unangenehmen Sache, bis es dann selber zum Problem wird. Das ist das, was ich am gewöhntesten bin, was mir am besten hilft. Wenn man mir das jetzt wegnimmt, dann habe ich gar nichts mehr, bleibe ich lieber bei und nehme in Kauf, dass alles andere verloren geht. Natürlich ist es für das nahe Umfeld super schwierig für Angehörige, das zu sehen, weil die natürlich immer mit betroffen sind. Aber ne, einerseits können sie sagen, sich selber Hilfe suchen und sagen, was kann ich tun als Angehörige, damit ich selber nicht bei drauf gehe.
Ja.
Und zu sagen, okay, ich bin zwar die wichtigste Ressource und ich möchte auch da bleiben, aber ich alleine oder meine Liebe zu diesem Menschen wird diesen Menschen nicht retten können.
Wenn ich auf meinem Weg von der Arbeit nach Hause bin, sehe ich oft schon am Nachmittag nicht wenige Menschen mit einem Feierabendbier in der Hand. Und ganz ehrlich, wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, dann denke ich auch manchmal, jetzt ein Glas Wein zum Abschalten, das wäre gar nicht schlecht. Oder beim Frühstück oder Brunch mit Freunden gehört ein Glas Sekt ja auch oft ganz selbstverständlich dazu. Naja, und dann diese Blicke oder ein ironischer Spruch, wenn man beim Anstoßen lieber alkoholfrei trinken möchte. Kommt das auch bekannt vor? Alkohol gehört einfach für viele ganz selbstverständlich zum Alltag. Und genau das macht ihn ja auch so tückisch. Denn der Gedanke, ich habe meinen Konsum im Griff, der liegt ja auch erst einmal sehr nah. Alkohol ist außerdem gesellschaftlich absolut akzeptiert. Und genau deshalb fällt es schwer zu erkennen, wann Genuss, Gewohnheit oder eben auch Stressbewältigung ganz langsam in eine Sucht übergehen können. Doch wann beginnt aus einem scheinbar normalen Konsum tatsächlich eine Abhängigkeit zu werden? Und warum merken viele Menschen erst sehr spät, dass Alkohol längst mehr Raum im Leben einnimmt, als ihnen gut tut? Zu Gast in dieser Folge von Diagnose Kopfsache ist Dr. Lieselotte Mahler, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin der psychiatrischen Klinik im TBW. Wir sprechen darüber, wie Alkoholabhängigkeit und auch andere Suchterkrankungen entstehen, warum Betroffene oft lange kämpfen, bevor sie sich Hilfe suchen und weshalb eine Suchterkrankung wirklich absolut gar nichts mit fehlender Disziplin zu tun hat. Mein Name ist Claudia Noack und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herr Lille, herzlich willkommen im Podcaststudio. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Folge aufnehmen zum Thema Suchterkrankung und Alkoholismus im Besonderen. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Claudia. Danke, dass wir hier zusammensitzen und dieses wichtige Thema heute besprechen.
Ja. Ich würde gerne mal mit ein paar Zahlen einsteigen. Ich habe in Vorbereitung auf das Interview recherchiert und war auf der Seite vom Bundesministerium für Gesundheit, wo ich gelesen habe, dass Alkohol einer der wesentlichen Risikofaktoren ist für mehr als 200 Erkrankungen. Das fängt bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen an, geht über Krebserkrankungen bis hin zu psychischen Beeinträchtigungen und natürlich für Unfälle. Die Statistik, die aufgeführt haben, war zwar aus dem Jahr 2024, ich gehe aber davon aus, dass die noch relativ aktuell ist und die besagt, dass ca. 8,6 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland riskante Mengen an Alkohol konsumiert. Etwa 9,5 Millionen Menschen mindestens schon eine Episode des Rauschtrinkens hinter sich hatten. Und etwa 2 Millionen Menschen, die medizinischen Kriterien einer Abhängigkeit erfüllen. Das nur einige wenige Zahlen, vielleicht zum Vergleich. In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen. Es ist hinlänglich bekannt, dass jede Form des Alkoholkonsums selbst in geringen Mengen schon schädlich sein kann. Und es wird betont, dass kein risikofreier Alkoholkonsum existiert. Und trotzdem gehört Deutschland im internationalen Vergleich unverändert zu den Ländern mit einem hohen Alkoholkonsum und liegt im oberen Drittel der Rangliste. Also das fand ich schon sehr erstaunlich. Was es mir gezeigt hat, ist, dass Alkohol für viele Menschen sehr selbstverständlich zum Alltag gehört. Also Glas Wein am Abend, Bier zum Feierabend. Und die meisten Menschen wahrscheinlich das Gefühl haben, ich kann jederzeit damit aufhören. Aber ab wann stimmt das einfach nicht mehr. Ab wann würdest du sagen, wo verläuft eine Grenze zwischen Genuss, Gewohnheit bis hin zur Abhängigkeit? Und woran merkt man vielleicht auch selbst, dass dieses Konstrukt der Kontrolle brüchig wird?
Ja, das ist eine gute und wichtige Frage, weil genau der Kontrollverlust ja schon das erste Kriterium ist, um zu sagen, es handelt sich um eine Abhängigkeitserkrankung. Also können wir später vielleicht noch mal drüber sprechen, was gehört noch dazu. Aber das Gefühl, nicht mehr die Kontrolle zu haben, es nicht mehr steuern zu können, ist schon mal das erste Kriterium zu sagen, dass es eben kein normaler Konsum mehr. Wobei man auch in Frage stellen kann, was ist normaler Konsum?
Ja.
Und das ist ja etwas, was wirklich sehr schleichend stattfindet und gestern hatte ich noch einen normalen Konsum, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Und deswegen ist das auch so schwer zu bemerken. Und das ist ja so, dass es nicht nur, also das sogenannte Gewohnheitstrinken oder das gehört dazu, das ist ja nicht nur, wir sind auch daran gewöhnt, die Zähne zu putzen oder was auch immer, sollten zumindest daran gewöhnt sein. Oder wir sind auch gewöhnt, andere Dinge zu trinken und zu essen. Das Problem ist ja, dass Alkohol ja schon auch tatsächlich eine Wirkung hat. Also es ist jetzt nicht nur Gewohnheit, sondern Alkohol macht erstmal etwas, was angenehm ist. Ja, also zumindest wenn man sozusagen da kleine Mengen trinkt und es macht entspannt, es macht lustig, es macht mehr an einen zuzugehen. Es ist was, nicht nur, dass es gesellschaftlich irgendwie eingebunden ist, zu sagen, komm, wir gehen mal jetzt hier ein Feierabendbierchen trinken, sondern es hat ja auch individuell eine Wirkung auf einen. Deshalb entsteht ja auch Alkoholtrinken nicht nur in Gesellschaft, sondern auch alleine, weil es gegen Unruhe, Druck, Anspannung, Leere eine Wirkung hat. Und manchmal ist Alkohol dann eben auch oft eine Lösung eines Problems oder einer unangenehmen Sache, bis es dann selber zum Problem wird. Und in dieser Reihe gibt es auch einfach ganz, es ist auch ganz individuell, ab wann die Kontrolle verloren wird. Häufig ist es so, dass ganz viel erstmal wahrgenommen wird, worum man nicht die Kontrolle verliert. Also im Sinne von, ich trinke ja erst ab 18 Uhr. Und ich kenne Leute, für mich ist, das sind dann auch die eigenen Bilder, die man hat, wo man denkt, so müsste eigentlich ein Kontrollverlust aussehen. Also jemand, der doch eine Alkoholproblematik hat, der trinkt ja schon morgens oder der fängt an zu zittern. Oder dass man vielleicht, wenn man sagt, okay, also schon alles darauf eingestellt hat, zu sagen, ich trinke ja erst ab 18 Uhr. Das sind ja schon Gedanken, die also damit sich befassen. Ich bin aber sehr darauf angewiesen, ab 18 Uhr zu trinken, weil ich sonst gar nicht zur Ruhe komme. Oder weil, und es fällt dann immer schwieriger, die 18 Uhr. Und kann ich nicht heute schon mal um 17:30 und die Kinder sind jetzt gerade auf dem Spielplatz, dann trinke ich vielleicht. So, die kommen nachher wieder, dann ist doch besser jetzt. Oder, und das ist eben etwas, auch da muss man sagen, alleine die Definition des Kontrollverlustes ist schon schwierig, weil dann würde man ja nicht darüber sprechen, die Kontrollverlust ist nicht, wenn man morgens um 8 anfängt, sondern zu sagen, könnte ich jetzt auch nach 18 Uhr verzichten oder nach dem einen Glas Wein nicht weiter trinken.
Also aufzuhören.
Und deshalb ist es gibt auch individuell sehr große Unterschiede, wann ist eigentlich die Kontrolle verloren. Und das ist etwas, was sehr schleichend sich erst bemerkbar macht, weil man auch andere Bilder darüber hat.
Ja, man spricht da manchmal auch von so einer Art gesunder Konsum. Aber das ist ein schwieriger Begriff, oder?
Es ist ein schwieriger Begriff, muss man aber auch sagen, auch von der WHO lange propagiert, dass man gesagt hat, bei Frauen so und so viel Gramm, bei Männern so und so viel Gramm Alkohol ist ungefährlich. Und das ist was relativ Neues zu sagen, es gibt keinen ungefährlichen Alkoholkonsum. Dann gehen natürlich alle auf die Barrikaden, die sich jetzt in ihrer Freiheit und allem eingeschränkt fühlen und sagen, ihr sagt mir nicht, dass das irgendwie jetzt schädlich ist und so. Wieso? Ich trinke doch und mein Vater hat auch und Muttern auch und die ganze Familie auch. Also das, ne, das ist so fast wie man sagen würde, auch da, ne, fast alle europäischen Länder haben ein Tempolimit. Ja, und es ist nachweislich, passiert weniger, wenn man ein Tempolimit hat auf den Autobahnen, aber wir scheinen ein Problem zu haben, wenn man das Gefühl hat, wir werden in unseren Grund- und Freiheitsrechten sozusagen limitiert. Dabei sagen wir gar nicht, man soll aufs Auto verzichten, sondern nur ein bisschen langsamer fahren. Mhm. Und das ist sozusagen etwas, was, das ist so individuell letztlich, was ein Konsum ist, der, das kann man nicht sagen, so und so viel Gramm, weil so und so viel Gramm kann bei jemanden schon gesundheitsschädlich sein und bei jemanden geht das vielleicht eine ganze Reihe lang gut. Mhm. Aber dann sagen wir ja auch, wenn man sagt täglich, wenn man sagt 60 Jahre täglich, ist auch was anderes als 3 Jahre täglich. Ja. Also es sagt relativ wenig aus und man muss halt sagen, es ist ein Nervengift. Mhm. Das hat ja auch eine Wirkung, meistens ja auch eine angenehme Wirkung. Und es gibt kein Gift, was nicht irgendwie zu einer Schädigung führt. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich trinke nicht regelmäßig, aber ich habe einmal 2 Bier getrunken, dadurch ist mein Reflex weniger und ich bin dann doch ins Auto gestiegen und fahre einen Unfall. All das muss man ja dazu rechnen. Mhm. Und dann muss man sagen, gibt es eigentlich nie einen gesunden Konsum von Alkohol.
Meine Beobachtung ist so, dass in unserer Gesellschaft eine relativ unkritische Haltung zum Alkohol besteht. Also entweder sagt man, Opa hat jeden Tag einen Schnaps getrunken, der ist Mitte 80 geworden. Wie er Mitte 80 geworden ist, wissen wir ja auch nicht immer. Oder in Italien, da wird schon Mittag immer ein Glas Rotwein getrunken. Das ist total gut für Herz und Kreislauf. Also man findet auf jeden Fall Argumente für Alkohol. Und das hemmt natürlich die Implementierung und Effektivität präventiver Maßnahmen. Und Alkohol ist ja einfach auch eine legale Droge, die nicht nur überall quasi dazugehört, sondern die ich einfach auch überall bekommen kann. Und dadurch fällt vielleicht auch ein problematischer Konsum lange nicht auf, kann ich mir vorstellen. Macht gerade das Alkohol als Suchtmittel so tückisch?
Ja, absolut. Ne? Also es ist ja auch, also dass Alkohol, dass es ein Kulturgut ist und dass es zu unserer Kultur dazu gehört, ne? Und dass da viel mit Schönes verbunden wird. Ich glaube, das muss man ja auch erstmal so stehen lassen.
Ja.
Ne? Aber es hindert natürlich wirklich daran, weil es bedeutet, eigentlich wäre ja alles gut mit dem Alkohol. Und es gäbe gar kein Problem, wenn nicht manche das nicht besser in den Griff bekommen würden. Und das ist die Gefahr für Menschen, die dann eben eine Abhängigkeit entwickeln. Und das, weil es dann gesagt wird, ja, ist es kein Problem, nur manche Individuen sind halt zu schwach. Ne? Mhm. Ist der Schnaps zu stark, bist du zu schwach.
Stimmt.
Ja, also so, ne? Oder und das ist das Problematische. Und das natürlich auch Idealtypen damit verbunden sind, zu sagen, also einmal ist es auch, also spielt Armut auch eine Rolle. Also zum Beispiel, dass wenn man in einem besonders teuren Hotel ist, gibt es dann den Cremant oder den Champagner umsonst zum Frühstücksbuffet dazu. Mhm. Ja, das ist dann eine Auszeichnung von besonders gut oder man geht besonders gut essen, wenn es besonders guten Wein gibt. Ne? Da fällt, sagen wir mal, ne, da muss man sagen, es gibt eben immense Unterschiede, eben auch was soziale Verbundenheit damit also zu tun hat oder Fußballspiele und ne, es ist immer Oktoberfest. Ne, da ist der Alkoholkonsum ja einfach mit eingebunden und das ist das Problematische, dass das so Teil einer Gesellschaftsgedanken ist und wenn du dann nicht mitmachst, dann bist du irgendwo rausgefallen. Also dann ist man nicht Teil dessen.
Ja, und man wird ja auch manchmal komisch angeguckt, wenn man in so einer Geburtstagsrunde oder wir feiern was, es ist ein toller Anlass und wir stoßen jetzt mal drauf an und du sagst, ich trinke gerade keinen Alkohol. Vielleicht sagst du auch noch, vielleicht habt ihr eine alkoholfreie Alternative, aber man kriegt doch meistens irgendeinen Spruch entgegengeworfen. Mhm. Also ich finde schon, dass es eher verpönt ist, dann nicht zu trinken und Alkohol abzulehnen. Mhm. Vielleicht ändert sich das auch, aber
ja.
Es gibt ja auch immer mehr alkoholfreie Varianten, was ich sehr gut finde. Aber im meisten, also ich würde mal sagen, in 9 von 10 Fällen muss man sich erstmal noch einen Spruch anhören.
Also das glaube ich auch, das ist immer noch sehr, dass man erstmal darüber stolpert, dass nicht getrunken wird, anstatt darüber zu stolpern, dass auf einer Party extrem viel getrunken wird. Also wenn man sich überlegt, ne, 1,5, ein Fünftel der erwachsenen Menschen trinkt gar keinen Alkohol und ein Fünftel hat ein Hochrisiko-Alkoholverhalten. Mhm. Dazwischen ist so moderat oder gelegentlich, ne? Aber der Anteil von denen, die ein Hochrisiko-Alkoholverhalten hat, ist genauso hoch wie, oder ne, der Anteil der Leute, die gar keinen Alkohol haben, ist so klein. Ein Fünftel, nur 2/3 der Erwachsenen trinken Alkohol in Deutschland weiterhin. Aber man sieht tatsächlich gerade in der jüngeren Generation, dass es ein viel größeres Problembewusstsein gibt und einen viel risikoärmeren Konsum noch. Also ich glaube schon, dass es schon was ist, was jetzt noch über Generationen hinweg braucht, aber was sich verändert. Eben auch dieses, dass es zunehmend normal, ne, früher gab es ein alkoholfreies Bier.
Ja,
ja. Ich nenne jetzt nicht die Sorte. Ne,
es hat aber, meistens auch nicht geschmeckt.
Genau. Aber es gab nur eins.
Ja.
Und dieses Bier gab es auch nur alkoholfrei. Das war sozusagen die Marke für alkoholfreies Bier. Und jetzt bieten alle zum Beispiel Bieranbieter auch alkoholfreie Sorten an. Und der Markt wächst. Ne? Also von denen der Biermarktanteil von alkoholfreiem Bier wächst total. Ne? Also da sieht man schon eine Veränderung. Aber es ist nach wie vor so, dass es eher... Also wenn man sagen würde, was Kinder fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, dann würden die sagen, Erwachsene dürfen Alkohol trinken. Also so, das ist damit verbunden. Autofahren und Alkohol trinken, das dürfen Erwachsene, das dürfen wir Kinder nicht. Mhm. Das ist wie so, das gehört quasi zum Erwachsensein dazu. Das ist schon noch sehr verankert.
Naja, viele erzählen ja auch noch, wenn dann so Jugendweihe zum Beispiel war, dass man zur Jugendweihe das erste Mal richtig betrunken war.
Genau.
Oder da durfte man das erste Mal mittrinken mit den Großen, das war ja für viele auch wie so ein Ritus, der Übergang zum Erwachsenwerden. Also auch wieder was Positives eigentlich, was Positives konnotiert. Ist Alkohol deshalb auch eine Sucht, die man sich schwer eingestehen kann, eben weil sie weil Alkohol gesellschaftlich so, na, wie soll man sagen, so akzeptiert ist? Weil es ist ja oft so, eine Beobachtung ist, dass Alkohol ja auch eine Sucht sein kann, die lange nicht auffällt. Mhm. Betroffene gehen erstmal weiter arbeiten, managen ihren Alltag, trinken dann vielleicht mal abends zur Entspannung, brauchen das auch, um runterzufahren. Es erscheint erstmal alles normal oder in normalen Bahnen zu gehen. Aber woran würde man eine Person erkennen oder vielleicht woran würde die Person auch selbst erkennen, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo es eben nicht mehr so normal ist. Du hattest eingangs angesprochen, wenn man zum Beispiel sagt, ab 18 Uhr, aber aha, vielleicht kann ich doch schon um 5:30 den ersten Wein trinken. Mhm. Gibt es ansonsten auch noch Symptome oder Verhaltensweisen, die einem so ein bisschen wie Alarmglocken vorkommen sollten?
Also das gibt es auf jeden Fall. Da wird den Kontrollverlust in dem Fall ja schon angesprochen. Das andere ist die Priorisierung. Also auch das ist so, dass es in der Bedeutung langsam in den Vordergrund rückt. Also ich suche mir Gelegenheiten aus oder Aktivitäten, die ich mache, weil sie mit Konsum verbunden sind. Mhm. Also ich meide vielleicht den Abend... wo ich mich mit Freunden treffe, die eher nicht trinken oder eine Aktivität mit verbunden ist, die nicht mit Trinken zu tun ist. Und denke das aber nicht bewusst, sondern sage, okay, ich gehe lieber dahin und das ist dann mit Alkohol verbunden. Mhm. Oder ich plane langsam, okay, ich weiß, wenn ich Party mache, dann bin ich am nächsten Tag nicht einsatzfähig, also nehme ich mir am nächsten Tag Urlaub oder was auch immer. Also so, ne, dass man so anfängt, mehr und mehr die Sachen, die man sonst auch gemacht hat und Alltäglichkeiten um den Konsum herumzubauen, mich mit Leuten zu treffen, wo ich weiß, die fangen auch schon morgens an zu trinken oder dahin zu gehen. Es ist mit Alkohol verbunden. Und bis es dann dahin geht, zu sagen, Dinge, die man früher gemacht hat, abzusagen, nicht mehr in der Priorität rutschen die dann nach unten. Freunde, die man weiß, mit denen kann man nicht gut Alkohol trinken, werden nicht mehr angerufen. Solche Sachen. Bis hin dann, dass dann die Negativfolgen, die damit zusammenhängen, dass es weiter fortgesetzt wird, obwohl es Negativfolgen hat. Zum Beispiel habe ich mir Krankheitstage bei der Arbeit oder ich kann gar nicht mehr arbeiten gehen oder ich verliere Freunde oder Familie oder mehr und mehr sprechen Eltern oder Lehrerinnen an hier ihre Kinder und die Kinder leiden darunter, solche Sachen. Also obwohl ich das wahrnehme, dass ich Dinge verliere und dass die Dinge nicht gut sind, nehme ich weiter das in Kauf, beziehungsweise das klingt so, als hätte ich eine Wahl. Ne? Ja. Es wird fortgesetzt, obwohl negative Folgen da sind. Bis hin zu, ich richte dann alles danach aus. Ne? Und gerade bei Alkohol, das darf man halt nicht vergessen, da unterscheidet sich Alkohol zum Beispiel zu anderen Substanzen, aber eben auch zu Abhängigkeiten, die nicht substanzengebunden sind, ist, dass der Alkohol ja selbst im Körper Veränderungen herbeiführt, der dazu bringt, dass man weiter trinken muss irgendwann. Mhm. Also das ist die sogenannte Toleranzentwicklung. Also ich muss immer mehr Alkohol trinken, um einerseits die gleiche Wirkung zu haben, die gleiche Positivwirkung zu haben. Die gibt es dann auch irgendwann gar nicht mehr. Also bis hin zu, mir schmeckt es eigentlich nicht mehr, ich habe gar nicht mehr die Wirkung. Mhm. Aber ich muss trinken, weil sonst Entzugssymptome auftreten. Mhm. Und das heißt, Alkohol ist eben dahingehend, also nicht nur, dass es sozusagen so weit verbreitet ist und toleriert wird und das von außen oft gar nicht sichtbar ist. Man selber es sich nicht eingesteht zu sagen, ab wann, wenn ich jetzt ein Problem habe, falle ich ja auch raus aus dieser Gesellschaft. Ja. Und das einzugestehen bedeutet, dass ich das nicht mehr tun kann und vielleicht auch meine Funktionalität verliere, die Dinge, die ich mache, die Leute verliere oder die Angst davor und das Stigma gegenüber der Leute, die die Kontrolle, die Kontrolle über sich selbst verloren haben, so wird es ja gesagt, ist so hoch, dass man sich nicht selber eingesteht und sich dann auch nicht rechtzeitig Hilfe sucht. Das heißt, dann ja häufig erst kommt, also zu uns zumindest in der Klinik, wenn es eben schon eine körperliche Abhängigkeit gibt und wo jedes Nicht-mehr-Trinken erstmal verbunden ist mit lebensbedrohlichen Entzugserscheinungen. Und das macht den Alkohol ja nochmal besonders gefährlich.
Du bist jetzt auch schon auf körperliche Symptome eingegangen und ich würde von diesem konkreten Beispiel Alkoholismus nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es jetzt schon auch angesprochen, was eine Sucht aus medizinischer Sicht sein kann. Und ab wann sprecht ihr von Abhängigkeit und Suchterkrankung? Und wie entwickelt sich so eine Abhängigkeit typischerweise? Mhm. Also einige Sachen hast du jetzt schon genannt, aber neben Alkohol gibt es natürlich auch noch andere Substanzen, die eben auch eine Sucht hervorrufen können.
Genau. Also wie gesagt, neuerdings unterscheiden wir von Substanzen, gebundene Abhängigkeiten und Verhaltensabhängigkeiten. Verhaltensabhängigkeiten, ne, da würden wir klassischerweise die Spielsucht, das Gaming, aber auch andere Risikoverhalten zuziehen. Und was das eint, ist eben, was wir am Anfang gesagt haben, irgendwann der Kontrollverlust. Ja, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Das andere ist diese Priorisierung, dass man das alles andere hinten zunehmend anstellt an Alltags, an Interessen, an sozialen Kontakten, an Schule, an Arbeit. Und das andere ist das Aufrechterhalten trotz negativer Folgen. Und das vierte ist dieses starke Verlangen oder was wir auch Craving nennen oder Suchtdruck nennen. Das eint alle Abhängigkeiten, ob sie jetzt mit Substanzen zu tun haben oder nicht. Und dann die Substanzen sind, also wie Alkohol, aber eben auch sowas wie Kokain, Heroin, Cannabis, also alles, was Substanzen sind, die psychotrop, also psychoaktiv sind, also auf mit, ne, also einwirken aufs Gehirn und alles, was damit der Emotionalität, alles, was damit verbunden ist, da entwickelt sich dann irgendwann eben diese sogenannte Toleranz. Also man muss sich vorstellen, Alkohol macht so eine Ausschüttung eines Botenstoffes und im Folge dessen, also GABA heißt das, dieser Botenstoff, und infolgedessen reduzieren sich die Rezeptoren, weil es ist so, damit es im Gleichgewicht bleibt. Ja. Ne? Und das heißt, ich muss immer mehr von diesem Botenstoff entwickeln, damit, weil es immer weniger Rezeptoren, um die gleiche Wirkung zu haben. Ja? Und das Gleiche ist, wenn das jetzt wegfällt, ne, diese Wirkung, weil ich dann nicht mehr trinke, dann gibt es den Gegenspieler des Botenstoffes und dann kommt sowas wie Krampfanfälle, Zittern, Schwitzen eben lebensbedrohlich dazu. Das heißt, das sind Adaptionsvorgänge im Gehirn, die sich bilden und die dann, das machen eben die Nicht-Substanzenabhängigkeiten nicht, die dann eben zu so körperlichen Symptomen führen.
Das wäre auch nochmal eine interessante Folge über Verhaltenssüchte zu sprechen. Das können wir uns ja mal vornehmen.
Genau.
Man ist ja oft schnell dabei, sich ein Urteil zu bilden und sagt, also mit ein bisschen Disziplin und Willensstärke kommst du da auch wieder raus. Aber wenn du jetzt erzählst, was im Gehirn da vor sich geht, habe ich nicht den Eindruck, dass ich das dann noch unter Kontrolle hätte, wieder Stichwort Kontrollverlust, oder?
Also das muss man ja sagen, ne? wenn es ein Ausdruck des Willens wäre, da muss man sagen, ne? Die meisten, die, bevor die zu uns kommen, haben die schon alles Mögliche probiert, um das sein zu lassen, mit also wirklich dem größten Willen.
Also wenn sie zu dir und deinem Team kommen, das heißt, sie kommen in die Klinik zu einem stationären Aufenthalt.
Da haben die ja meistens schon alles Mögliche zu Hause versucht. Ne? Und das ist eben keine Willensstärke, also ne, weil eben so viele Faktoren dazu beitragen, dass jemand eine Abhängigkeit entwickelt. Das ist eben nicht nur die Menge des Alkohols zum Beispiel. Das steigert das Risiko. Aber es gibt Leute, ne, die können viel und lange trinken und so weiter und so fort. Aber wann sich diese Sucht entwickelt, also diese neurobiologischen Veränderungen, aber auch das Suchtgedächtnis oder auch welche Auswirkungen das hat auf dieses Belohnungs-Besser-Verstärkungssystem, muss man es nennen, das ist individuell sehr unterschiedlich. Und da kann man eine unterschiedliche Vulnerabilität haben. Das hat aber nichts mit Willensbildung zu tun, weil, insofern das sozusagen Teil dessen ist, dass diese Kontrollareale des Gehirns oder da, wo wir das bilden können, beeinträchtigt werden durch die Substanz und die Abhängigkeit. Ja? Aber das Individuum und mit der Willensstärke, mit reiß dich doch mal zusammen, dann lässt es halt mal, dann trinkst halt mal ein bisschen weniger, guck doch mal, was du hier angerichtet hast, das hat nichts mehr mit einem freien Willen zu tun.
Und gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind, die besonders anfällig sind für Süchte jeglicher Art?
Also einmal gibt es eine genetische Prädisposition, dann gibt es gewisse Grunderkrankungen, letztlich alles, was mit Impulskontrolle zu tun hat oder aber auch Emotionalitätsregulation zu tun hat, wenn man da gibt es ja verschiedene Erkrankungen, also ne, sowas wie traumatisierte Menschen, Depressionen, Angst, aber eben auch Menschen mit ADHS oder Neurodivergenzen. Die haben etwas, die sehr mit geringer Emotionsregulationsmöglichkeiten zu tun hat oder Kontrollbildung zu tun hat, die sind natürlich besonders anfällig. Und dann gibt es aber auch natürlich soziale Dinge, die eine Rolle spielen. Also ne, sowas wie Armut, sowas wie soziale Ausgrenzung, Einsamkeit, Misserfolge, gar nicht die Möglichkeit zu haben, sich frei zu entfalten, zu entwickeln, weil die Umgebung das nicht zulässt oder die fehlende, auch immer wieder mehr fehlende Alternativen von Strukturen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, mit Emotionalität umzugehen oder mit Anspannung umzugehen, dann zunehmender Druck, den wir haben in der Gesellschaft, Leistung zu erbringen, auf der anderen Seite durch Krisen bedroht zu sein. Ne? Alles das sind Risikofaktoren, also das sind gesellschaftliche Risikofaktoren wie Armut und soziale Ausgrenzung, Einsamkeit, Traumaerfahrung, Krisen, Bedrohungserleben, Drucksituation. Und das trifft auf was Individuelles. Mhm. Ja? Und sozusagen die individuelle Vulnerabilität, Verletzlichkeit einer Abhängigkeit zu entwickeln, die ist individuell. Aber es gibt schon gesellschaftliche Strukturen, die das Risiko erhöhen, dass man eine Abhängigkeit entwickeln oder senken können. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch weit davon entfernt, dass wir eine diesbezüglich risikoärmere Gesellschaft werden.
Ja. Jetzt sind ja Suchterkrankungen stark stigmatisiert, also so akzeptiert. Alkohol ist, aber Alkoholiker werden dann schon, oder AlkoholikerInnen werden schon dann sehr stark stigmatisiert. Glaubst du, das hängt auch mit diesem Kontrollverlust zusammen oder mit mangelnder Leistungsfähigkeit?
Na, ich glaube, also Menschen mit einer Alkoholproblematik tun das ja häufig, um besonders leistungsfähig zu sein. Mhm. Wir sehen extrem viele Menschen, die einen hohen Leistungsanspruch an sich haben. Das sind die, die wir vor allem sehen und die Alkohol eine ganze Zeit lang konsumieren, um funktionsfähig zu bleiben. Das heißt, die Funktionslosigkeit oder nicht mehr funktionieren zu können, das ist etwas, was ganz, ganz, ganz spät erst sozusagen auftritt. Die machen das lange, um weiter funktionieren zu können, um den Alltag zu bewältigen, den Job zu bewältigen, um mit Ängsten umzugehen, um schlafen zu können, um sich irgendwie zu regulieren bei innerer Leere oder starken Impulsen oder was auch immer. Das ist interessant, ne? Der Begriff des Alkoholikers, das ist ja verbunden, also erstens, ne, wer ist eigentlich Alkoholiker? Ja, also da kommt ja ein Begriff mit, also da ist ja ein Begriff mit einem Bild verbunden.
Ja,
wir
schon.
Sehen den Alkoholiker, ne? Dieser Begriff ist schwierig, aber geläufig. Ne? Und es gibt ja auch manchmal die Selbsthilfe, die nennen sich ja manchmal auch die anonymen Alkoholiker. Aber eigentlich ist es ein Begriff, der schwierig ist, den wir meiden sollten, weil ein Alkoholiker ist ja erstmal ein Mensch, der eine gewisse Problematik mit einer Substanz hat. Aber das macht ja nur einen Teil aus. Und deswegen ist alles, ne, was wir damit verbunden haben, damit mit diesem Bild des Alkoholikers oder der Alkoholikerin verbunden. Aber das, und das macht es ja so schwierig, dass Menschen sich Hilfe rechtzeitig suchen. Weil sie sagen, ich bin doch nicht die, ich bin doch keine Alkoholikerin. Und im Sinne von, man ist da dann gescheitert oder man hat keine sozusagen Funktionsfähigkeit mehr. Und bleibt man das dann ein Leben lang? Angenommen, ne, man hat jetzt 20, 25 Jahre keinen Alkohol getrunken und hatte früher ein immenses Alkoholproblem. Ist man dann immer noch Alkoholiker, der mit dem verknüpft ist, mit dem Bild gescheitert zu sein, nicht mehr funktioniert zu haben und so weiter? Aber es gibt doch niemanden, der so stark ist wie jemand, der mal so eine Alkoholproblematik hatte und 25 Jahre nicht getrunken hat. Und wir haben trotzdem noch dieses Bild, dann sagen wir vielleicht, der ist trockener Alkoholiker.
Ja, stimmt.
Aber das Bild von, das ist eigentlich jemand, der aus dem Leben gefallen ist, Funktionalität, ne? Und dabei müsste man eigentlich sagen, das ist ein Vorbild. Wer schafft denn sowas?
Und welche Formulierung findest du besser angebrachter? Also ich nehme das total mit, weil ich muss gestehen, dass ich auch diese Bilder im Kopf habe. Gar keine Frage.
Haben wir alle.
Jetzt auch im Zuge der Vorbereitung auf das Interview würde ich jetzt vielleicht eher auch von einer Alkoholerkrankung oder Suchterkrankung sprechen, von einer Krankheit, weil ich finde, das ist auch lange nicht vorgekommen, dass es eine Krankheit ist. Also, und jetzt nicht einfach, was sich jemand ausgesucht hat.
Ja, wir sprechen ja auch nicht von dem Herzinfarktler oder den,
nee, ja, absolut,
den
ja.
Schlaganfäller.
Ja,
ne?
Genau,
also so,
genau.
Und, ne? Und das ist ja das Schwierige, ne? Dass man dann sozusagen diesen einen Anteil, da ist jemand, der hat in einer Sache ein Problem.
Mhm.
Und vielleicht aufgrund dieses Problems auch schon vorher andere Probleme gehabt oder infolge dieses Problems mit dem Alkohol dann Folgeprobleme. Ja, aber es ist ein Mensch mit einer Alkoholabhängigkeit oder Alkoholerkrankung.
Mhm.
Ne? Sucht meidet man auch eher, ist total geläufig, das zu sagen, ne? Aber Sucht kommt von Siechen, ne? Weil man eben, das ist sozusagen das Gleiche, was man jetzt im Kopf hat, wenn wir von dem Alkoholiker oder der Alkoholikerin sprechen, ne? Das kam von Siechtum, also in es gab so im Mittelalter eben auch schon so eine Problematik, wo man gedacht hat, oh, mit dem Alkohol, das könnte schief gehen. Und die Siechenden waren die Leute, die eben dann durch den Alkohol, ne, so verbunden worden ist mit Funktionsverlust und so weiter. Hm. Vielleicht war es sogar schon vor dem Mittelalter, bin ich mir jetzt nicht fest. Aber das kommt von Siechen und die Siechenden kommt das Thema Sucht. Deshalb Abhängigkeitserkrankung trifft es eigentlich am allerbesten.
Ja.
Weil da steckt das Wort Erkrankung mit und
es
ist ein Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung.
Hm. Und wir haben jetzt wieder über die Substanz Alkohol gesprochen, aber natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Substanzen, die abhängig machen können. Es gibt ja Unterschiede in der Wahrnehmung, je nach Suchtform und vielleicht auch je nachdem, wie teuer eine Substanz sein kann. Jetzt auch im medizinischen Bereich, nehmt ihr da Unterschiede auch in der Wahrnehmung, je nach Suchtform war oder begegnet euch da auch eine, die eine Sucht ist akzeptierter als die andere, die eine ist schlimmer als die andere, spielen vielleicht auch Verfügbarkeit oder auch mal wieder das Thema gesellschaftliche Akzeptanz eine Rolle. Du hast auch vorhin von Leistungsfähigkeit gesprochen. Ich habe auch mal gehört, dass viele Menschen, die sehr leistungsfähig sein müssen, auch durchaus Kokain als eine Substanz bevorzugen. Ich kenne mich damit jetzt wirklich gar nicht aus, aber wie ist das in der Wahrnehmung? Gibt es da so Abstufungen, gute Sucht, schlechte Sucht, bessere Sucht? Oder?
Naja, also einmal spielen da auch sozioökonomische Gründe eine Rolle, ne? Während Alkohol sehr verfügbar ist und natürlich sozusagen auch, also gerade die harten Alkoholiker durchaus bezahlbar sind, ist es natürlich sowas wie Kokain sehr, sehr teuer ist. Also wenn jemand sozusagen wirklich eine Kokainproblematik hat, also täglich konsumiert, da muss man schon, wenn man das täglich macht, ne, über eine lange Zeit, da muss man schon, müsste ich jetzt im Kopf rechnen, wenn so im Kopf so schlecht, aber ja, ne, da kommt man schon auf 1.000 Euro im Monat oder sowas. Ne? Also je nachdem, wie viel oder mehr, wie viel Gramm pro Tag konsumiert werden. Interessanterweise kann man Kokain in Abwässern nachweisen und ich habe mal gelesen, dass die Konzentration um den Bundestag besonders hoch ist.
Das hab ich übrigens auch schon mal
gehört. Ja. Also um dieses Bild, ne? Also lange Leistung zu erbringen, durchzuarbeiten und so weiter und so fort. Also ja, würde ich sagen. Aber auch da, das ist ja so ein gesellschaftliches Ding. Ne? Also so, und das ist mit Geld verbunden.
Ja, oder auch Stichwort Beschaffungskriminalität.
Beschaffungskriminalität, ja, ja, also, genau.
Ja.
Und dann ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, ne, dann nicht zu vergessen, auch eine Graubereich ist eigentlich Medikamentenabhängigkeiten, weil die oft beginnen durch uns, durch Ärztinnen, die das verschreiben. Das sieht man ja auch, und wo da eine Pharmaindustrie dahinter steckt. Man sieht das in den USA, aber auch hier nicht zu vergessen. Ne? Also die opioidhaltigen Schmerzmittel werden ein Riesenproblem. Ne? Und die entwickeln sich dann meinetwegen auf dem Drogenmarkt weiter, indem das dann gemischt wird und dann gespritzt wird, statt als Tablette genommen wird. Aber auch da steckt dahinter, die gleiche Wirkung zu haben von einer Tablette, mit der man mal angefangen hat. Ne? Also auch ne, solche Epidemien, spricht man ja jetzt schon fast von, gibt es. Ne? Also die dann durch eine Lobby, die jetzt erstmal von Beschaffungskriminalität und so Kriminellen erstmal weggedacht wird, nämlich durch Pharmaindustrie und Medizinerinnen, die das relativ niederschwellig verschreiben. Also da haben wir auch eine Verantwortung. Ne? Also es ist eben nicht der, ne, das, wir denken mal so an Broken Home und schon früh und elternabhängig und so weiter und so fort. Ne? Das mag es alles geben und früh auf der Straße landend, heimsozialisiert und so weiter. Aber die machen von den Menschen mit einem problematischen Substanzenkonsum bis Abhängigkeits, ne, den geringsten Teil aus. Ja, das sind nur die, die besonders sichtbar sind und wo wir gerne hätten, dass wir das nur damit verbinden, aber dem ist nicht so.
Ja. Was könnte ich denn konkret tun, um mich vor einer Sucht zu schützen?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach anzuerkennen, dass, was wir hier schon tun, zu sagen, okay, ne, man muss ja nicht sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für, das ist auch so in unserer Gesellschaft, eine Sekt oder Selters.
Ja? Entweder oder, ja.
Entweder oder, zu sagen, dass du einfach, oder dass, ne, wenn man das wahrnimmt, zu sagen, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass es eine Substanz ist, die eine Wirkung hat und ich, ne, muss mich fragen, möchte ich diese, ist diese Wirkung für mich positiv, ab wann ist sie nicht mehr positiv und es hat ein gewisses Risiko. Ne? Und dann zu merken, okay, ab wann merkst du, dass es irgendwie so über das, also wann fängt es für dich an zu entgleiten, zu merken irgendwie, okay, abends mal mit Freunden ein Glas Wein ist ja okay, warum trinke ich denn heute alleine ein Glas Wein? Warum mache ich das? Mache ich das, weil ich 3 Wochen durchgearbeitet habe und sage so, heute zum Tatort trinke ich mal ein Glas Wein und dann werde ich müde und geschlafen und was auch immer, völlig in Ordnung. Oder aber ich schaffe es nicht mehr runterzukommen, es geht gar nicht anders. Ich könnte den Tatort gar nicht gucken, wenn ich jetzt nicht das Glas Wein trinke. So, und ich glaube, da muss man sich halt selbst immer wieder hinterfragen und dann auch sozusagen auf, also auch gerade was im Umfeld angeht, ne, da auch das, was man sagt, das trifft ja auch häufig, ne, auch für andere dann häufig. Eben das, was du vorhin schon mal so als Beispiel gemacht hast, Mensch, jetzt mach dich doch mal locker, trink doch hier mal einen Alkohol. Ne? Also es ist ja eigentlich schade, dass wir so das Gefühl haben fürs Locker, also fast so, wenn auf einer Party viel Alkohol getrunken wird und es ist dann enthemmt, dann ist es quasi so eine Kollektiventschuldigung und am nächsten Tag kann man sich wieder begegnen und es war alles gut, weil wir haben ja alle Alkohol getrunken. Und alle hätten ein Störgefühl, wenn das gleiche Verhalten auftreten würde und man hätte keinen Alkohol getrunken, man würde sich, dann würde man sagen, oh, hier gibt's ein Problem.
Ja.
Und das ist doch interessant, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein.
Ja, ich glaube, das ist immer gar nicht so einfach im sozialen Leben. Es ist dann auch oft so, wenn ich mich dazu entschlossen habe, ich trinke heute Abend nichts, weil ich habe entweder morgen einen wichtigen Termin oder ich möchte einfach nicht oder es geht mir nicht so gut oder ich nehme Antibiotika. Ich kenne Leute, die sagen, ich nehme Antibiotika, ich darf gerade nichts trinken, nur damit sie eine Entschuldigung haben, dass sie heute nicht mittrinken. Dass dann aber so die ein oder andere Party auch schnell öde werden kann, weil alle um einen herum so enthemmt sind und man selber sagt, nee, das ist mir heute so doof. Ich gehe dann eben auch. Ne?
Ja, und ich glaube, da brauchen wir andere Bilder auch für. Ne? Also das ist ja genau das Problem, wenn wir so auch in den Medien reden oder Bilder sehen von so Lebensgeschichten, die dann erzählt werden. Ne? Dann steht dann hier, keine Ahnung, ne? Karl Heinz, 56, früher trank er mit seinen Kumpels Bier, dann hat er die Alkoholsucht und jetzt ist er einsam und alleine und alles ist trüb. Ne? Das ist ja auch ein blödes Narrativ.
Ne? Das ist keine schöne Perspektive.
Keine Perspektive. Man will dann ja jetzt nicht derjenige sein, der dann eben nicht mehr hat. Und das ist auch nicht zu bagatellisieren. Die Angst, dass man was verliert, wenn man mit dem Alkohol schon merkt oder mit der Sucht schon merkt, ich verliere da was, ist eine lange Zeit die Angst. Und deswegen ist die sich Hilfe zu suchen, so lange, dauert so lange. Ne? Weil die Angst trotzdem, obwohl man schon vielleicht sogar schon Schäden davon hat und so weiter und so fort, zu sagen, das ist das, was ich am gewöhntesten bin, was mir am besten hilft. Wenn man mir das jetzt wegnimmt, dann habe ich gar nichts mehr, bleibe ich lieber dabei und nehme in Kauf, dass alles andere verloren geht. Und das ist das, wo wir wiederum als das helfende System nicht sagen können, ah, okay, Sie haben das und das Problem, ja, dann müssen Sie erstmal abstinent sein. Oder Sie müssen mir jetzt erklären, dass Sie, wir nehmen Sie hier nur auf, wenn Sie sagen, das Ziel ist die Abstinenz. Mhm. Ne? Weil man kann ja nicht sagen, wir nehmen Ihnen jetzt erstmal das weg, wo Sie schon gemerkt haben, da haben Sie was ein Problem mit und da haben Sie was mit verloren. Und wir sagen, gut, wir helfen Ihnen aber nur, wenn Sie sagen, da wollen Sie jetzt ganz drauf verzichten, egal was da kommt. Ne? Mhm. Das kann man natürlich nicht machen, sondern erstmal zu verstehen, okay, das ist nicht, das ist ein Weg, das ist ein Prozess.
Wenn ich jetzt so merke, mein eigener Konsum, der ist nicht mehr so normal, der ist nicht mehr so gesund, ich sage es jetzt einfach mal, was wären denn so erste niedrigschwellige Schritte, die ich gehen könnte, um mir Unterstützung zu holen? Oder würde ich das noch wollen eigentlich?
Na, ich glaube, es kommt sehr drauf an, wem man eben begegnet. Ne? Wenn man dann irgendwie jemanden trifft, du hast jetzt gerade realisiert, okay, es könnte sein und eigentlich wäre es gut, ich habe deine Ahnung, mit mir stimmt was und du kommst zu jemandem jetzt, ne, zu mir als Ärztin und ich würde sagen, so ja, Frau Noack, also Sie haben jetzt ein Alkoholproblem und da gibt es nur eins, Sie müssen aufhören zu trinken. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann werden Sie an dieser Erkrankung sterben. Ich nehme nicht an, du würdest morgen wiederkommen.
Wahrscheinlich nicht.
Also was wichtig ist, ne, sich jemanden zu suchen, der erstmal nur versteht, auch welche Funktion hat das, in welcher Phase befindet man sich. Man kann dann auch nicht sagen, Mensch, also wissen Sie, Apfelschorle klingt, schmeckt auch gut, trinken Sie doch eine Apfelschorle. Ne? Das geht natürlich überhaupt nicht, sondern wirklich zu sagen, okay, erstmal, aha, es gibt ein Problembewusstsein. Sonst wärst du nicht gekommen. Und dann erstmal abzuwägen, zu sagen, was wäre denn, wenn Sie weniger trinken? Ist es überhaupt eine Option, weniger zu trinken? Oder sind wir schon in dem Stadium, wo man sagen muss, okay, weniger trinken gelingt mir nicht, ist nicht meine Sache. Ich muss ganz aufhören. Okay, und dann zu überlegen, ne, wenn da so, wenn so diese Ahnungsphase, okay, ich habe ein Problem, Problembewusstsein dahin geht, zu sagen, ich habe die Absicht, was zu verändern. Da muss man erstmal hinarbeiten. Also wir als Therapeutin müssen gucken, wo befindet sich dieser Mensch gerade? Gibt es ein Problembewusstsein? Wie können wir vielleicht jemanden in die Absicht der Veränderung bringen? Und was braucht es dafür? Und das ist nicht Abschreckung und nicht hier so und so geht's oder Sie sind verloren. Und das nächste ist dann zu sagen, okay, es gibt eine Absicht. Was ist denn das Passende für die Absicht? Ist das zu sagen, ich gehe, ich mache einen akuten Entzug und gehe dann in eine Langzeittherapie, ich muss mal draußen sein? Oder zu sagen, okay, ich kann noch nicht mich ganz verabschieden. Ich muss erstmal gucken, wie kann ich das reduzieren? Ich muss das in meinem Alltag machen. Ich will nicht den Kontakt zu meinem Leben verlieren. Können wir das eher sozusagen ambulant machen und nicht stationär machen? Was gibt's da für Möglichkeiten? Und das ist sehr, sehr individuell. Und ganz wichtig ist immer zu sagen, es ist ein Prozess. Und wenn man in diesem von ich habe eine Ahnung und ich habe eine Absicht und ich gehe von dieser Absicht in die Aktion, ja, dann geht es darum, das zu halten. Und in diesem Prozess gehört zum Beispiel auch immer wieder dazu, auch, ne, dass mal wieder ein Rückfall passiert oder so. Und dann nicht zu sagen, oh Gott, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ne, sondern zu sagen, dann kommt es drauf an, wie kurz ist der, wie heftig war der. Zu sagen, Mensch, super, nach 2 Tagen wiedergekommen oder super, nach 2 Wochen wiedergekommen. Das letzte Mal hat es 3 Jahre gedauert. Also so, ne, dass man enttraumatisiert und emotional mitnimmt und immer guckt, wo befindet sich der Mensch gerade, bevor man sagt, also es geht nur ein Leben ohne Alkohol.
Sind es oft die Erkrankten selbst, die von sich aus Hilfe suchen oder sind es oft nahestehende Personen, die dann auch sagen, Mensch, ich merke, mit dir stimmt was nicht oder du hast dich verändert. Ich glaube hier, wir haben ein Problem, du solltest dir Hilfe suchen. Wie ist da so das Verhältnis? Sind es oft eher Einflüsse von außen, die einen auch dazu bringen, sich Unterstützung zu suchen?
Also ich sag mal, die, ne, die Angehörige haben oder Leute um sich rum haben, die sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen, du bist anders, was brauchst denn du, was können wir tun? Die sind vielleicht durch diese Gespräche so entlastet, dass sie merken, okay, ich sehe das, also wo man sagen würde, von außen motiviert, haben dann aber eine eigene Motivation und sich vorstellen und sagen, ja, ich habe schon von meinem Umfeld gehört und da wurde es mal angesprochen. Ich selber habe mir schon lange Gedanken gemacht und das war jetzt für mich der Stein des Anstoßes. Mhm. Wenn wir Leute haben, die dem Patienten bringen, der sagt selber nichts und sagt so, ich habe dir gesagt, das ist jetzt deine einzige Chance. Und wenn du das jetzt hier nicht durchziehst, kommst nach Hause und ich ziehe aus, dann ist es sehr fremdmotiviert und dann gibt es selber wenig. Aber häufig ist es von außen, dass irgendwas von außen, und deshalb ist es so wichtig, dass man so verständnisvoll ist und nicht Vorwürfe macht und von wegen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt hör doch mal auf, oder wenn du das nicht tust, dann bin ich weg. Natürlich ist es für das nahe Umfeld super schwierig für Angehörige, das zu sehen, weil die natürlich immer mit betroffen sind. Aber ne, einerseits können sie sagen, sich selber Hilfe suchen und sagen, was kann ich tun als Angehörige, damit ich selber nicht bei drauf gehe.
Ja.
Und zu sagen, okay, ich bin zwar die wichtigste Ressource und ich möchte auch da bleiben, aber ich alleine oder meine Liebe zu diesem Menschen wird diesen Menschen nicht retten können.
Ja.
Aber ich kann halt immer wieder anbieten, was brauchst du, um dich zu verändern, also beziehungsweise nicht dich zu verändern, dir Hilfe zu suchen, was brauchst du, dass das möglich ist und genau, und ne, und natürlich da möglichst keine Vorwürfe oder ne, unter Druck zu setzen, aber es ist auch okay, wenn ein Mensch sich dann entscheidet, ich schaffe das nicht mehr.
Thema Grenzen setzen.
Grenzen setzen, auch genau.
Ja. Ich habe vorab noch gelesen, dass Alkoholismus als eine chronische Krankheit klassifiziert wird. Würdest du das bestätigen?
Also chronische Krankheit würde ja bedeuten, dass es immer eine Vulnerabilität gibt.
Ja.
Also wenn man jetzt sagt, ne, was wir vorhin, dieses Beispiel von, ist jemand abstinent, Alkoholiker, auch noch 25 Jahre, also neben dem, dass der Begriff Alkoholiker schwierig ist, ist das die Frage. Es ist schon so, wenn mal sehr, sehr, sehr stark diese körperlichen Dinge aufgetreten sind, ne, diese Toleranzentwicklung und dann diese vegetativen Entzügigkeiten, dass das etwas ist, was sehr schnell auch Jahre der Abstinenz dann noch wieder auftritt, sehr schnell. Ne, das ist wie beim Rauchen, ehrlich gesagt. Also jemand, der mal wirklich stark geraucht hat, der kann, es ist schwierig dann zu sagen, okay, ich rauche nur ab und zu und werde Gelegenheitsraucherin.
Ja.
Das ist tatsächlich bei diesen Substanzen sehr, sehr schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass es sehr individuell ist, wie Leute das für sich auch verarbeiten. Also es gibt Leute, die auch in der Selbsthilfebewegung unterwegs sind, die sagen, das Beste, was mir passieren konnte, war, der Alkohol ist für mich der Feind und ich darf nie wieder Alkohol trinken. Und erst als ich diesen Switch gemacht habe, deswegen ist es für mich möglich, abstinent zu leben. Und ne, das ist super. Und dann gibt es Leute, die sagen, dieser Cut war für mich notwendig. Und nach 15 Jahren, 5 oder 10 Jahren dann sagen, aber ich merke, wenn ich jetzt weiter, ich traue es mir jetzt zu, ein Glas Weißwein zu trinken, mal zu einem Essen, und dass es nicht eskaliert. Und es gibt auch diese Leute, die das dann schaffen. Ja. Das ist nur dann das Problematische, wenn, ne, wenn Leute, die das nicht schaffen, das hören und sagen, ich habe aber gehört und so weiter, und dann sagen, aber ich will das auch schaffen. Da kenne ich genug Leute, die, das ist sehr tragisch, da immer wieder dran gescheitert ist, weil das ist dann ein Abschied für immer, ne? Und die das sich eben dieses, der Alkohol, der schmeckt mir nicht, ich will das nicht, sondern zu sagen, ich muss hier auf was verzichten, was aber für mein Leben dazugehört, die das einfach nicht schaffen dann. Und dann geht es meistens darum zu gucken, dass sie möglichst immer wieder mehr Phasen haben, wo sie nicht trinken, um dann aber immer wieder auch zu wissen, okay, es wird dann wieder Phasen geben, wo sie trinken.
In der psychiatrischen Klinik im TVW, in der du Chefärztin bist, habt ihr eine Station, eine offene psychiatrische Station, die unter anderem auch auf ein Suchtprogramm spezialisiert ist. Welche Therapieansätze verfolgt ihr dort und wie konkret oder wie kann man sich so eine Therapie vorstellen?
Genau, das ist ein sogenannter qualifizierter Entzug. Das heißt, das also für Menschen mit Alkoholerkrankung, Abhängigkeitserkrankung. Und das ist so, dass die 3 Wochen haben. Das heißt, es geht über den akuten Entzug hinaus. Und es ist so, dass sozusagen dann auch sowas ist wie psychotherapeutisch durch verschiedene Therapieangebote zu erarbeiten, wie will dieser Mensch nach dem rein körperlichen Entzug, ne, der meistens ungefähr so eine Woche dauert, also manchmal auch länger, aber so in der Regel, zu gucken, wie möchte dieser Mensch weiterleben im Umgang mit dieser Substanz. Soll es eine Abstinenz sein? Soll es eine sogenannte Harm Reduction sein, also dass man möglichst sozusagen weniger schädlich trinkt und auch oder die mit dem Trinken verbundenen Risiken reduziert oder sozusagen den Konsum auf nicht ganz ausschließend, aber super selten und eigentlich nie. So, und das wird erarbeitet. Und dann gibt es auch die Verbindung zur Selbsthilfe. Also die werden dann kommen in Kontakt mit Selbsthilfegruppen, die sich vorstellen. Und das muss man sagen, ist auch absolut meine Erfahrung. Je besser verankert in der Selbsthilfe nach einer Klinik, desto wahrscheinlicher ist, dass die Ziele, die man sich setzt, erreicht werden. Die Selbsthilfe ist schon enormer, gerade in dem Bereich, enorm wichtiger Faktor.
Ist das was dir so Hoffnung macht, auch in der Arbeit mit Suchterkrankungen?
Ja, also ich habe ja ehrlich gesagt auf einer Suchtstation sogar angefangen in meiner Weiterbildung. Und was ich mochte, ist eben genau das, also wenn man sich, glaube ich, anfängt mit Leuten mit Abhängigkeitserkrankungen zu arbeiten und das Ziel hat, jeder geht abstinent, und bleibt abstinent, weil man hat sich ja sehr engagiert, dann kann das sehr viel Hoffnung nehmen. Ich habe das ehrlich gesagt sehr gemocht, die Menschen eben kennenzulernen, weil ich mir gewünscht habe, dass sie immer wieder kommen, aber ich habe das als eine Chance gesehen. Und was mir Hoffnung macht, ist, wenn man es schafft, das Prozesshafte dahinter zu sehen, dass so ein Recovery-Prozess eben über Jahrzehnte geht, oder über Jahre geht und dass das nicht linear ist, sondern Schleifen geht. Ne? Deswegen habe ich noch nie die Hoffnung bei einem aufgegeben, auch wenn ich den mitunter 20 Mal in der Entzugsbehandlung hatte, stationär. Aber es gab immer wieder was, wo ich das Gefühl hatte, dieser kleine Stein oder dieses Mal war es eine Woche länger. oder was auch immer, wenn man das schafft, ne, dann ist das eigentlich was einem sehr viel Kraft geben kann. Also daran zu glauben, dass es immer ein Prozess ist und aber vor allem auch die Menschen selber daran glauben und nicht das Gefühl haben, ne, also dass es enorm ist, was die schaffen, dass das sehr stark ist, diesen Entschluss zu fassen. Ich gehe jetzt in die Klinik und ich mache eine Entzugsbehandlung und ich suche mir eine Selbsthilfegruppe und dann gehe ich wieder raus und ich schaffe es nicht. Oder ich schaffe es nicht auf eine lange Zeit und ich komme wieder. Und ne, das ist ja erstmal was unheimlich mit Willen und Stärke verbunden ist.
Absolut. Ja, Menschen, die sich dem stellen.
Ja.
Also die sich dem entgegenstellen, sozusagen, finde ich auch. Wir sind schon am Ende der Folge. Also ich bin fast alle meine Fragen losgeworden.
Ja.
Und es ist so eine oft wiederkehrende Frage im Podcast, die ich gerne am Ende stelle. Vielleicht ist aber auch schon viel in der Antwort, die du gerade gegeben hast, drin. Was möchtest du Betroffenen, aber auch nahestehenden Personen von Erkrankten zum Schluss noch mitgeben?
Also das ist sozusagen, ja, vielleicht das am Ende, dass es sich immer lohnt, Hoffnung zu behalten, weil jeder Prozess, der angegangen wird, ein Ausdruck von Stärke ist und von Kraft ist. Und dass das nicht heißt, dass das gleich gut geht, aber dass dieser Weg immer ein guter ist. Also, und da die Hoffnung nicht zu verlieren und auch ne, zu sagen, dass es eben kein Ausdruck von Schwäche oder Willensarmut ist, sondern eigentlich, dass da immer ein Ausdruck ist von Stärke, sich dem Prozess zu stellen.
Hm. Vielen Dank.
Gerne.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank an Dr. Lieselotte Mahler für die offenen und fachlichen Einblicke in ein Thema, das viele Menschen betrifft, Betroffene ebenso wie Angehörige. Das Gespräch hat noch einmal deutlich gemacht, wie komplex und vielschichtig eine Suchterkrankung ist und wie wichtig es ist, genauer hinzuschauen. Wenn du selbst das Gefühl hast, dass Alkohol oder andere Suchtmittel in deinem oder im Leben eines nahestehenden Menschen zunehmend Raum einnehmen, ist es wichtig zu wissen, Hilfe anzunehmen ist absolut kein Zeichen von Schwäche, sondern ein erster wichtiger Schritt. Und vielleicht beginnt genau dort Veränderung, offener sprechen, besser zuhören, Vorurteile hinterfragen und genauer unterscheiden, was wir wirklich vor uns haben. Informationen zu Hilfs- und Beratungsstellen haben wir dir in die Shownotes dieser Folge gepackt. Wenn dir Diagnose Kopfsache gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder uns eine Rückmeldung dalässt. Weitere Folgen zu Themen wie Depression, Angst, Burnout und vielen anderen findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Podcast aus dem TWW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan und Alexander von Bargen. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TWW.